L'opera, come sai, è proprio in Germania e sono italiano.
Dieser Pass through Italy.
Ein Podcast von Jule und Akadi.
Ich starte mal rein, wie jedes Video von mir. Buongiorno Juliane.
Buongiorno Akadi.
Buongiorno ihr alle da draußen.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 6.
Und zwar getrieben von Unwetter und der Freilichtmalerei.
Edna die Zweite.
So.
Ihr dachtet wirklich, wir sind schon fertig.
Aber wir sind wirklich fertig, weil uns läuft es gleich hier runter. Passend zum Vulkan haben wir uns das Thema gewählt zur Umgebung. Wir haben uns im Zelt eingesperrt.
Genau, um einfach noch die Soundqualität noch ein bisschen zu steigern zum Ende hin unserer Reise.
Ja.
Dass wir vielleicht nochmal glänzen könnten.
Ihr werdet hin und wieder Vögel zwitschern hören oder ab und zu mal unsere Gliedmaßen an Schlafsäcken streifen. Eigentlich sollen die Lautstärke hier schlucken, aber manchmal
rascheln sie selbst.
Es ist sehr heiß. Es ist sweaty, aber es ist auch eine sehr heiße Story.
Bevor wir in die Story reingehen, zwei Sachen. Erstmal möchte ich die Lokalität klären. Wir sind angekommen in Milazzo auf Sizilien. Also wir waren vorher auch schon in Sizilien. Na egal. Wir sind in Milazzo. Seit 4 Tagen auf einem sehr schönen Campingplatz. In einer Bucht.
Naja, er liegt eher auf so einer Landzunge, also Halbinsel würde ich es fast schon nennen, als
und,
schlechter Geograf.
Ja, und vor unserem Campingplatz hat eine riesige Yacht geankert, seit vorgestern.
Ja, Juliane will mal wie immer da irgendwie hinter die Kulissen blicken.
Und es ist, also wir waren, gestern haben wir kurz Leute kennengelernt und die haben das nachgeschlagen und es gehört wohl einem Chinesen. Und na, ich würde gerne mal 2 Stunden auf diese Yacht gehen und dabei sein, wie so das Leben auf einer Superyacht abläuft.
Es ist tatsächlich eine Superyacht. Sie hat so 5 oder 6 Stöcke, habe ich gezählt. Und
ewig lang.
Ewig lang, ungefähr so groß wie 4 Familienhäuser oder einfach das Haus, in dem meine Wohnung ist, die ich zur Miete beziehe.
Ach, du hast mehrere Wohnungen? Schön, Akadi.
Ja, jetzt habe ich mich verraten, natürlich.
Aha. Genau, also hier sind wir und mit langen Haaren ist auch schwierig dann, wenn es so
ist. Ja, dann musst du dir ja wohl einen Zopf binden. Kurze Pause.
Ich habe leider den Zopfgummi jetzt hier verlegt. Egal, ich halte es so durch. Genau, ich möchte dir eine Beobachtung teilen von mir.
Ja, teilen wir deine Beobachtung.
Wir waren auf einer sehr, sehr langen Abfahrt vom Ätna runter. Also wir sind ja ungefähr 2000 Höhenmeter hochgefahren und die fährt man dann auch runter, fast.
Mhm.
Und das war auf dieser wilden Seite und wir sind auf ein nächstes Bergmassiv rauf. Also vor uns war das nächste Bergmassiv, rechts neben uns war Ätna und wir fahren runter und sehen dann die Stadt, in die wir wollten, in die lang ersehnte Stadt. Und ich gucke 0,1 Sekunden darüber und sehe eine Kirche. Und da dachte ich mir, die Kirche einfach, also die Institution, Religion und in dem Falle die katholische Kirche, krasses Marketing. Denn du brauchst eigentlich eine Millibruchsekunde, um zu erkennen, dass es eine Kirche ist. Und die Kirche ist ja als architektonisches Merkmal, eine Erfindung dieser Religion, richtig?
Und die haben über so ein Gotteshaus oder die Kirche an sich, das hat ja jede Religion,
ja,
ne? So
genau.
Ein Tempel.
Mhm, genau. Und da dachte ich mir so, weil ich habe ja in dieser in dieser Vernissage, die wir im Stadtpark gemacht haben, wie viel Merkmale braucht es, dass wir erkennen, dass es ein Haus ist, dass wir erkennen, dass es eine Kirche
einfach
ist, etc.
Einfach nur ein paar übrig gebliebene Steine, die einen Ansatz von einer Mauer bilden.
Genau, also wie minimal kann es sein, dass wir erkennen, was es ist? Und das jetzt übertragen auf die Natur, ist, glaube ich, meine große Frage oder meine große Überlegung dieser Reise.
Ich kann dir null folgen, was du jetzt in diesem Akadi-verschachtelten Satz mit uns teilen wolltest. Kannst du es nochmal kurz runterbrechen? Auf einen Satz vielleicht?
Nee, das kann ich leider nicht.
Ja, worauf willst du hinaus? Ist das eine Frage? Was ist eine Beobachtung?
Ist eine Beobachtung. Ist noch unfertig.
Ah ja, verstehe. Dass die Kirche einfach sehr markantes Ding an sich ist.
Du erkennst, Gebäude. Guck mal, du guckst auf ein Stadtpanorama und du siehst sofort die Kirche, weil es natürlich auch immer höher ist als alle anderen Häuser.
Oft höher gelegen.
So ist es ja angelegt.
Es hat oft ein Kreuz.
Genau.
Also so ganz klassische Merkmale. Aber wenn so jetzt so moderne Kirchen oder viele Synagogen zum Beispiel, die sehen ja dann anders aus. Also eine Moschee erkennst du ja auch an diesem Turm, ne? Wo dann die Gesänge heraus erläuten. Und bei Synagogen habe ich beobachtet, die sind ja oft so gebaut, dass man es von außen gar nicht erkennt, die fast schon so bunkerhaft sind. Wahrscheinlich liegt das in Deutschland dann auch mit dem geschichtlichen Zusammenhang, liegt es da irgendwo zusammen. Und eine christliche Kirche erkennst du oft an einem Kreuz, ja.
Na, ich werde noch ein bisschen weiter drüber nachdenken.
Denk noch mal ein bisschen über deine Beobachtung weiter nach. Das ist, es muss noch das Spagat gespannt werden zur Natur.
Ja, und, das ist ja genau diese, das ist ja genau die offene
Frage. Zu unseren Abstraktionen. Ja, vielleicht musst du das noch ein bisschen beschreiben, dass wir ja so ein bisschen im Prozess der Suche nach der Abstraktion mit unserer Landschaftsmalerei sind.
Ja.
Und einige Dinge haben wir schon ausprobiert und haben gestern zum Beispiel im Gespräch gemerkt, hey, es ist ein Prozess. Man fährt nicht von heute auf morgen über den Berg und malt auf einmal abstrakt oder erreicht halt die Stufe, die man gerne hätte.
Ja. Man würde ja auch nicht von heute auf morgen körperlich fit, wenn man sich das vornimmt.
Schön wäre es.
Schön wäre es. Also es war ja jetzt auch ein langer Prozess. Und dieses Malen ist ja auch ein langer Prozess. Und wie weit kann man quasi Natur, Landschaftsmalerei abstrahieren, sodass aber trotzdem Menschen noch erkennen, dass es eine Landschaft ist.
Also ich finde, da bist du ja schon, seitdem wir uns kennen, sehr gut unterwegs. Manchmal hast du auch Sachen, das sind wirklich, das geht schon so Richtung, hab vergessen, wie das heißt, aber was zum Beispiel Kandinsky auch gemacht hat. Wie war das, wie heißt diese Kunstrichtung?
Kubismus?
Nee, oh
Abstraktion?
Gott, Jude. Nein.
Hä?
Ja, ich glaube Konstruktivismus.
Ah.
Ja, genau. Und da sind ja auch so Linien, Striche und er hat ja auch, oder viele seiner Mitstreiterinnen haben ja versucht, dann ja auch Musik darzustellen und standen im Feld bei der Freilichtmalerei und am Ende sind dann halt eben diese konstruktivistischen Arbeiten entstanden, die aus Strichen, Formen, Flächen und Farben bestehen.
Mhm.
Und da bist du ja meiner Meinung nach schon sehr gut drinne. Was dich davon abhält bei der Freilichtmalerei ist, dass du vor dir etwas Genaues siehst.
Ja.
Du gehst zu sehr in die Form rein. Vielleicht teilen wir eine Erfahrung. Gestern hast du an einem Bild gearbeitet, was du auf dem Ätna angefangen hast, um da wieder Richtung Vulkan zurückzugehen.
1000.
Hast du ja nachgearbeitet, dieses Bild.
Ja.
Und hast du nach Erinnerung nachgearbeitet, also deine übliche Vorgehensweise.
Mhm. Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht oder so. Ich male dann
einfach. Du malst
dann
einfach. Du fühlst die Flächen.
Ja,
und so fühlst wie, die
genau,
Flächen.
Und ich fühle und fülle sie. Und mir macht es dann auch einfach Spaß, weil ich kann dann so, weil ich gucke dann nur auf meine Leinwand und bin dann ganz da so drin und finde dann so die Form in den, also ich probiere dann so rum und dann gefällt mir das und dann sehe ich da was drin und dann und dann, ja.
Ja, und
so mache ich dann.
Es hört sich nach Spaß an. Mhm. Und ich finde, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Bild dann auch zu betrachten. Und es ist sehr knallig bunt und man erkennt trotzdem eine Landschaft drin. Aber wenn man näher rangeht, möchte man meinen, auch nicht unbedingt eine Landschaft erkennen zu müssen. So, das könnten auch einfach abstrakte Flächen, Formen und Farben sein. So, da sind wir beim Ätna, Leute. Letztes Mal haben wir euch da erzählt, wie wir im Refugio untergekommen sind, mit knappem Proviant und nicht so klaren Vorstellungen, wie wir weiter diesen Vulkan erforschen wollen. Wie lief es denn weiter am nächsten Morgen, Juliane? Was war denn der Start in den Morgen. Tut mir leid, dass ich mich so oft verspreche, aber mir läuft der Schweiß einfach so runter, dass manchmal auch den Mund stopft.
Ich weiß nicht, wie der Start war. Wir haben genau. Unser Gaskocher ist in den Arsch gegangen. Das war der Start. Also er hat schon so,
glaube ich, Anzeichen in den letzten
Tagen Anzeichen gehabt, wo wir so, warum kommt da so viel Gas und in so komischen Rhythmen raus? Was ist mit dir? Naja, okay, whatever. Und dann habe ich versucht, am Morgen Kaffee zu machen und hatte auf einmal eine Stichflamme an der Dose, am Ventil und vor Schreck einfach den kompletten Bialetti plus Gaskocher plus Gasflasche irgendwie so durchs Camp geschmissen.
Ich kam raus aus dem Refugio, weil Jule nach Hilfe rief, ja. Und sah dann halt diese Szenerie, wie du versuchst es aufzuheben, in der Hand zu halten, wieder hinzuschmeißen, ja. Und das wiederholt dreimal dabei irgendwo hinzublasen.
Ja. Ich war zu aufgeregt.
Du hast schon alles richtig gemacht.
Genau, ich habe versucht, das Ventil zugedreht. Aber ich habe es nicht hingekriegt, weil ich musste ja in die Flamme dann greifen und ich hatte so total Angst und
ja, jedenfalls, wir haben es irgendwie, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig dran erinnern, wie es am Ende abgelaufen ist, aber wir haben es gemeinsam verschlossen und ausgeblasen gekriegt und haben es danach aber nochmal angemacht und uns ein Frühstück bereitet.
Nee, und einen Kaffee nur.
Einen Kaffee nur und dabei gemerkt, dass da über das Ventil nicht nur Gas austritt leicht zischend, sondern auch schon tröpfchenförmig einfach rausläuft.
Ja, und da haben wir gesagt...
Okay.
Hier ist Stopp.
Hier ist leider Stopp. Aber konzentrieren wir uns auf den Tag. Heute brauchen wir sowieso keinen Gaskocher mehr, denn unser Proviant ist eine Gurke, eine Packung Lupinen und Haferflocken. Natürlich haben wir Salz, Chili, Zwiebeln und Knoblauch.
Ja.
Dank mir.
Und das Coole war, das Coole weiß ich nicht. Also da war so ein Brunnen, da konnte man so pumpen. Und der Kadi hat das so...
Ich hab's schon für die Haferflocken.
Und wir haben da halt die Haferflocken aufgeweicht in der späteren Hoffnung, beziehungsweise in dem Wissen, wir können das ja noch irgendwie erwärmen und so weiter. Dann ist der Gaskocher kaputt gegangen. Und dann habe ich irgendwann einen Schluck von diesem Wasser genommen und war so.
Schmeckt nicht.
Schmeckt nicht. Und da
schmeckt nicht. All on the floor. Schmeckt nicht.
Und da sind halt so Lava-Sediment drin. Es war halt körnig. Und da war ich so, ich glaube, das ist nicht zum Trinken gedacht, aber diese Erkenntnis kam leider, nachdem wir das Porridge dann kalt gegessen haben.
Ja, wir haben es gegessen und dann kam ja auch nochmal so ein Förster-Team aus zwei Freunden in diesen Dreiradwagen, glaube ich, vorbeigefahren und die haben so Laub verteilt auf den Wegen, weil die sonst sehr sandig und kaum befahrbar sind, ist jetzt unsere Erklärung dafür. Und die habe ich dann mit Hilfe von Körpersprache gefragt, darf man das Wasser trinken? Und er meinte, auf gar keinen Fall Trinkwasser. Mhm. Da haben wir aber schon den Porridge gegessen. Ja. Gut, das waren jetzt 100 Milliliter Wasser pro Person vielleicht, wenn es hochkommt.
War jetzt nicht so schlimm.
Wir hatten keine Spätfolgen.
Nee. Und am Morgen haben wir uns dann eine Unterkunft gebucht, weil wir dachten, okay, es sind jetzt noch 38 Kilometer. Wir fahren so einen Gravel-Track um die Ätna-Spitze herum, also auf der gleichbleibenden Höhe von 1900 Meter, was uns auch diese Guides so ein bisschen empfohlen hatten, und fahren quasi auf dem anderen Rücken runter ins Tal und gönnen uns da eine kleine so eine Pension, wo wir dann duschen können, weil wir, das war schon irgendwie so die dritte Nacht, die wir draußen geschlafen haben. Nee,
ich glaube, wir haben schon 4 Nächte draußen geschlafen.
Ja, es war schon so ein bisschen
vorher hatten wir krustig. Auch länger keine Gelegenheit, Sachen zu waschen.
Ja.
Und wir haben uns aber auch schon mittlerweile komplett dran gewöhnt. Ja. Ich habe gar nichts mehr gerochen. Alles roch frisch, obwohl schon 3 Tage im gleichen Hemd. Und ja, dann sind wir los, aufgebrochen.
Aufgebrochen, der Weg
mit
war...
Mit dem Hintergedanken, dass es heute gewittern soll.
Ab 14 Uhr. Mit dem Hintergedanken, dass wir halt kein Wasser haben. Wir sind mit 0 Wasser losgefahren und waren so, da kommen ja irgendwelche Hotels... Und da, weißt du, da haben wir dann noch so
Leute angeschnurrt. Vorher haben wir versucht, an der Kirche und an anderen Häusern oder Unterkünften waren so Wasserhähne am Haus außen dran. Und manchmal aber mit Kameraüberwachung. Und dann sind wir halt so eingebrochen.
Aber ehrlich gesagt war ich auch die ganze Zeit, okay, wenn die das Wasser da an diesen Rastplatz hochfahren, dann wird kein anderes Haus einfach eine Wasserleitung haben können.
Naja, ich denke, das ist schon ein bisschen was anderes, wenn die auch diese Hähne da haben.
Na, wenn, dann haben die einen Wassertank im Dings. Ich glaube nicht, dass die Wasserversorgung da auf diesem Berg
ist. Jedenfalls war kein Wasser zu holen. Und dann haben wir einen Mann getroffen, der mit seinem Hund spazieren war. Mhm. Der hat uns Wasser aus dem Auto rausgekippt. Der meinte, wie viele Italiener liebt er das Fahrradfahren und Leute, die es tun. Mhm. Und hat uns von seinem privaten Wasser aus dem Auto 2 Flaschen voll gemacht. Die haben wir relativ schnell getrunken, weil wir auch schon sehr durstig waren. Ja. Und haben dann nochmal so ein Forschungszentrum. Ich weiß nicht, was das genau war. Keine Ahnung.
Es war mitten im Wald und da standen interessante Geräte rum, sagen wir mal so. Und
die wir nicht identifizieren können.
Und aber auch eine Schneeraupe, also keine Ahnung. Und dann haben wir da mehrere Male geklingelt und dann schlurfte da so ein Mann heraus, der auch ohne weitere Diskussion ziemlich nett uns Wasser gegeben hat. Und da hatten wir jeder einen Liter und dann haben wir gesagt, na und los.
Ja, und
rauf
los.
Auf den Berg.
Rauf auf den Berg. Das Gewitter fängt erst in 3 Stunden an.
Das sollte
dachten
klappen.
Wir.
Und sind eigentlich einen richtig nicen Gravel-Track da gefahren. Also den würde ich auch, wenn man am Ätna ist, voll empfehlen. Also
es war mega geil.
Das war
so
geil.
Richtig gefühlt. Fährst du da durchs Laberweg, es sind so ein paar Wege durch diese Quads, glaube ich, oder andere Gefährte, die erkennt man, es sind Trampelpfade, Desire Paths, weiß ich, aber manchmal sinkt man auch mit den Rädern ein, weil es so dieses Lavagestein, Lavasand schon sehr feinkörnig teilweise ist. Man kommt aber sehr gut durch. Wir mussten sehr wenig schieben, nur kurze Abschnitte zwischendurch mal.
Genau, und wir waren an so einer Wegzweigung, da waren 3 Wege und Komoot hat gesagt, nimm den rechten. Und da waren auch ein paar Schilder, die haben wir uns aber nicht durchgelesen. Und dann sind wir mit dem Zwischenziel, auf so ein Refugio zu kommen, auf der höchsten Stelle. Und auf einmal waren so 8 Förster auf den Wegen. Also da war, muss man nochmal sagen, das haben wir letztes Mal vielleicht auch erzählt, da war so ein Riesensturm und die sind immer noch dabei, so diese Baumstämme da aufzuräumen und so. Und ich glaube, deswegen waren die vielleicht auch da. Man konnte es nicht so richtig sehen, was
die
arbeiteten.
Es waren 8 Leute. Wir denken, dass sie die Baumstämme beiseite räumen, aber das Erste, wovor sie uns gewarnt haben, ist, dass jetzt da in den nächsten 10 Metern 2 Bäume umgefallen sind und dass es schwer ist, an denen vorbeizukommen.
Genau. Plus,
dass es dann noch ein Lavafeld gibt,
und
was vom frischen letzten Jahr noch ist.
Mhm. Und dass es gefährlich sein kann, darüber zu laufen mit
den
Fahrrädern oder so.
Schwer.
Ja.
Und da habe ich gefragt, ob es denn unmöglich sei. Und meinte, nö, möglich ist es schon. Da gibt es irgendwie auch einen Trampelpfad, meinten sie.
Ja.
Wir so, ja klar, Trampelpfad, Desire Path, das ist unser Ding.
Naja, ich war nicht so positiv gestimmt. Und dann waren da noch 2 WanderInnen. Und der hat mir auf seinem Telefon auch nochmal auf dem Google-Übersetzer gesagt, passt auf dem Lavafeld.
Ja, nee, es ist schlecht, durchs Casting zu rasseln oder so, stand auf seinem Übersetzer.
Und da war ich so, naja, super, okay. Und dann sind wir diesen Gravel Track weiter hochgefahren und nach jeder Kurve war ich so, wann kommt denn jetzt dieses doofe Lavafeld, damit ich sehen kann, ob wir es schaffen oder nicht. Währenddessen fängt es natürlich an zu rummeln und zu donnern.
Es war schon ein bisschen gruselig, weil man schaut hoch und die Spitze von Ätna ist schon so verborgen in leicht grauen Flächen. Wie du schon sagst, es war gruselig. Es war schon so, Gewitterwolken waren zu sehen und es donnert und ziemlich laut. Und wir sind ja da auf dem Berg. Und du hast gesagt, ungefähr 1 oder 2 Tage zuvor, was ich nicht will, ist auf dem Berg zu sein, wenn es gewittert. Also dieser Satz erlautete schon mehrfach in meinem Kopf.
Mhm.
Aber ich versuchte nicht drauf einzugehen, außer dich hin und wieder mal zu fragen, wie du dich denn so befindest und ob alles okay sei. Und die Antworten waren knapp, aber die schienen über eine okay Befindung irgendwie mitzuteilen.
Ja, also es war okay, weil ich wusste, okay, es sind nicht so viele Kilometer, es sind nicht so viele Höhenmeter. Und
wir
dann
sind gleich
als,
beim Refugio.
Und dann so, ja, okay, da ist ein Lavafeld. Naja, da hat es mir irgendwie die Sprache so ein bisschen verschlagen. Und dann kommen wir am Lavafeld an und das Ding ist halt... wenn man noch nie auf einem Vulkan war, kann man sich das nicht vorstellen. Es ist einfach wie eine Wand, oder?
Ja, der Weg hört einfach auf und dann geht halt ein Berg vor dir einmal kurz lang.
Ja.
Und wir so... Okay, Jule, so, nee, das ist scheiße, das ist genau das, was ich nicht wollte. Und dann ging es dir wirklich nicht gut.
Nee.
Möchtest du deine Gefühle, deine Situation in dem Moment mal beschreiben?
Ja, ich habe mich dann auf diese Bank davor gesetzt und war so, ja, toller Weg. Hier geht's nicht weiter und ich werde ganz sicher mein Fahrrad nicht über dieses Lavafeld tragen. Ich bin ja nicht bescheuert, das habe ich auch gesagt. Ich bin ja nicht blöd. So.
Ja, ich bin natürlich blöd und bescheuert, weil ich habe gesagt, naja, ich guck mal, vielleicht kriegen wir es rübergetragen. Wenn was ist, nimmst du die Taschen, ich die Räder und dann gehen wir zweimal. Ich check das mal aus. Mhm. In dem Moment winkte eine Person von diesem Lavaberg runter. Seid ihr Deutsche?
Ja.
Deutsch? Mhm. Und wir so, ja. Und dann habe ich kurz mit ihm so von unten nach oben hin und her gerufen, ob das denn überbrückbar sei, das Lavafeld. Er meinte 300-400 Meter. Jule suchte schon nach einem alternativen Weg. Ich meinte, gut, ich gehe jetzt mal darauf und ich check mal die Lage. Oben angekommen bei Julian, sehr interessanter Mensch, der irgendwie auf dem Theaterfestival hier in der Nähe jetzt arbeitet, sitzte da oben während diesen anderen Gewitters, las ein Buch auf diesem Ätna von einem Jahr ausgespuckten Lavafeld und meinte zu mir, erwartet, bis sich vielleicht die Wolken ein bisschen aufklaren, um die Spitze zu sehen.
Ja, und als du mir das erzählt hast, war ich so, die Menschen sind einfach unterschiedlich, ne? Die haben alle, also ich habe natürlich einzurennen, aber Julian hat auch richtig einzurennen.
Also ganz ehrlich, ich glaube, das liegt an diesem Anfangs-Jul. Da haben alle was zu rennen. Also, ja, aber es schien sehr ruhig. Er hat so sein Buch gelesen. Ich hatte mit ihm kurz noch einen Schnack darüber gehalten, dass wir halt auf Kunstreise sind und dass es für uns aber leider ein unüberbrückbares Lavafeld ist. Dann hat er mich nach unseren Medien gefragt, weil er malt ja auch mit Aquarell. Oder nee, seine Freundin macht mit Aquarell. Das hat er versucht. Ist ihm nicht gelungen. Meinte ich, ist ja auch das schwierigste Medium meiner Meinung nach. Jedenfalls kurz einen Austausch gehabt. Wir sind wieder runter, haben uns entschieden, zurückzufahren ins nächste Refugio, uns da erstmal zu verstecken, weil Donnern wurde lauter, öfter und Jule hat schon einige Blitze gesehen.
Und dann sind wir in das nächstgelegene Refugio und haben erstmal die Lage gecheckt. Das Erste, was wir gemacht haben, ist die Unterkunft zu stornieren.
Ja.
Weil ich war so, ja, okay, wenn wir jetzt über diesen Weg nicht kommen, dann müssen wir einmal um den Ätna rumfahren. Das wird doch eh alles nicht. Und dann haben wir bei booking.com das storniert und bei Sonstiges angegeben, Lava fällt im Weg.
Ja, Gründe,
als
warum,
Grund, warum wir jetzt nicht kommen können. Und dann haben wir ich habe ewig so rumgesucht und so weiter. Und das Ding ist, das Refugio muss relativ, also nach unserer Vorstellung, wir wussten es ja nicht, muss relativ nah an diesem neuen Lavafeld sein. Und dieses Refugio war quasi die Schlüsselstelle für unsere dann danach folgende Abfahrt.
Für den ganzen Weg.
Genau.
Da wollten wir uns vor dem Gewitter verstecken
für
ein paar Stunden.
Ja.
Wir mussten über dieses Lavafeld und es gab aber auch noch einen Weg weiter unten. Aber wir wussten nicht, ob der funktioniert, weil möglicherweise geht das Lavafeld auch da durch und dann stehen wir wieder da und kommen nicht drumrum.
So, dann war es hin und her, hin und her.
Wir fragen diese Holzfäller nochmal.
Ja, genau.
Zurückgefahren, die waren natürlich weg.
Aber an dieser besagten Kreuzung, wo mit den drei Wegen, war es ganz genau ausgeschildert. Es stand, der Weg, Chuso, wegen Lavafeld, geht nicht. Und dann auf der anderen, also wirklich riesengroße Schilder und dann anderer Schild. Alternative zu dem und dem Refugio.
Und wir natürlich total misstrauig jetzt, vertrauen keinem Schild mehr, obwohl die uns jetzt nochmal richtig klar in die Fresse die Wahrheit sagen, sind zu diesem anderen Refugio zum Auschecken gefahren und haben uns gerade nochmal dafür entschieden, diesen anderen alternative Route auszuprobieren. Und wer taucht auf? Julian. Der hat uns nochmal Mut, oder mir zumindest Mut gemacht, weil er gesagt hat, ja, ich habe doch diese zwei Schilder gesehen, über das Refugio weiß ich nichts, aber diese zwei Schilder sehen so aus, als würden die aus der gleichen Zeit stammen. Und deswegen müsste das eine Schild mit der Alternativroute ja stimmen. Mhm. Wir hingefahren, hat alles gestimmt, war total schön da.
Also wir sind, das Refugio?
Nee, erstmal halt der Weg auch wieder. Das war auch wieder so halb durch den Wald und halb durch diese Lavafelder und ja, es ist einfach eine krasse Landschaft. Auch wie die Bäume oder Pflanzen da oben wachsen, die wachsen einfach aus diesen Lavawellen, aus diesen Gesteinswellen raus, gerade. Also ich denke ja immer, man müsste so ein paar Wurzeln sehen oder so. Nein, es kommt einfach der Stamm da raus schon.
Ja.
Bei den meisten. Ja, bam. Und total irgendwie interessante Landschaft.
Und dann waren wir an diesem Refugio und saßen quasi draußen und haben weiter das herannahende Gewitter beobachtet. Und irgendwie war ich aber auch so euphorisiert, dass wir das jetzt geschafft haben und dass nichts passiert ist.
Wir waren die ganze Zeit, hat es immer wieder so ein bisschen angefangen zu tröpfeln, ja. Aber wir wurden in Ruhe gelassen, die ganze Zeit. Und laut Karten, die wir so ungefähr bei Wetter online lesen konnten, war abzusehen, dass wir eigentlich schon uns im Regen befinden müssten.
Ja, eigentlich hätte es schon total...
Aber wir bewegten uns irgendwie im Auge des Sturms wahrscheinlich.
Und dann haben wir da irgendwie dann so kurz mal Rast gemacht. Und
ja, das war auch cool, weil im Refugio gab es auch eine kleine Ausstellung.
Oh ja, stimmt. Das war echt geil. Das war vom Aetna Research Art and Research Center. Das habe ich vorher schon vor einem Monat ungefähr ausgecheckt und habe die zweimal angeschrieben und wollte irgendwo ein Projekt mit denen machen. Die haben mir nie geantwortet. Aber die hatten eine Ausstellung von Studierenden aus den Niederlanden oder so. Dort im Refugio ausgestellt.
Und die hatten geile Grafiken. Ja, unterschiedliche Art nice. Radierungen, Linoldrucke, ja, irgendwie so alles so Drucktechniken und in unterschiedlichen Stilen. Manche haben auch so mit Schrift gearbeitet und andere mit illustrativen Sachen und Kombinationen aus dem. Es war cool. Du kommst in diesem Refugio an und alle stinken die so nach kaltem Feuer, weil da drinnen natürlich immer ein Kamin ist. Und dann waren die Wände auch so mit Kohle alle voll geschmiert und voll getaggt, so von Leuten, die dort halt Rast machen und irgendwie ein Lebenszeichen hinterlassen wollen. Und zwischen diesen kohlebeschmierten Zeichnungen hingen diese einzelnen Bilder der Ausstellung. Und das fanden wir sehr cool. Wir waren euphorisiert, wie du schon sagst, setzten uns hin und aßen unsere Lupinen mit der Gurke zusammen. Auf die Haferflocken hatten wir dann verzichtet, weil wir nach wie vor kein Wasser hatten.
Ich entschuldige mich kurz für diesen Hund. Also irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin bei uns in dieser Podcast-Reihe.
Ja, wir sind halt unterwegs, wir verkriechen uns im Zelt, um euch das Bild zu beschreiben. Es ist furchtbar warm. Mir läuft jetzt tatsächlich wie in der Sauna runter. Meine Schultern sind bedeckt von so Schweißtröpfchen, sind wir ehrlich.
Ja.
Und meine Hose färbt sich auch langsam dunkel. Ja, wie gesagt, euphorisiert von diesen Ausstellungen, von diesem Gefühl, dem Sturm entkommen zu sein und uns weiterhin in dem Glück der Bewegung durch das Auge des Sturms haben wir uns entschieden, weiterzufahren. Fühlst du dich sicher? Fragt mich Jule noch. Ich war so, ja, okay, ja, schon. Und dann sind wir losgeradelt. Weiter durch die Lavafelder. Und auf einmal kommen wir da an einer Stelle an, wo die Sonne kurz rauskommt. Es wird plötzlich super warm. Und wir gucken uns an, ist das jetzt der Moment, wo wir vielleicht sogar malen können? Es war wirklich...
Oh nein.
Ich denke, es war gefährlich, aber wir hatten nicht so richtig Alternativen. Wir sind ja schon einmal losgefahren aus dem Refugio und auf dem Weg wussten wir, es kommen weitere, also müssen wir zum nächsten kommen. Und ja, irgendwie lässt du dich aber auch schnell dann ablenken scheinbar, weil als die Sonne rauskam und wir in dieses ewig weite Lavafeld blickten, was mir auch mal wieder so Gefühle von mickrigem Dasein eines Menschen schafften, weil du stehst halt wirklich zwischen diesen Wellen aus Gestein und irgendwann ist es da so runtergeflossen und alles aufgebrochen und ja, die Strukturen waren toll, wir haben uns direkt so in diese Landschaft verliebt.
Und dann dachten wir, kommen wir malen.
Kommen wir malen jetzt.
Alles aufgebaut, ich habe mir sogar Musik auf die Ohren gemacht von Aetna, einer meiner Lieblingsbands, dachte ich, das passt ja jetzt hier auf dem Aetna.
Das passt ja ausgezeichnet, ja.
Hören und dann malen, das ist doch United in Arts. Ja, und dann fing es an zu tröpfeln. Also es waren wirklich 10 Minuten, die wir da saßen, ne? Also
naja, schon, ich glaube so schon 1/4 Stunde, 20 Minuten, habe ich das Gefühl, weil ich habe auch ein bisschen so mitgefilmt.
Ich habe wirklich kaum 2 Lieder von dieser Band gehört.
Ah ja, okay, ja. Dann hast du ein besseres Zeitgefühl.
Und dann hat es getröpfelt und dann waren wir so, ja gut, die Farbe, die wir gerade aufgetragen haben, ist noch nass.
Die läuft jetzt auch
runter. Läuft. Vielleicht ist es ja nur eine Husche und stehen da wirklich auch nochmal so 5 Minuten irgendwie so uns fragend, ja, was denn jetzt? Wir hatten doch alles überstanden. Ja, und dann Sturmflut.
Dann ging's los, Alter. Oh, richtig, Alter. Also richtig dicke Tropfen, dicke richtig Tropfen. Viel.
Wir haben alles sofort eingepackt, wie, so gut wie es ging und sind losgeprescht und Es hat so geregnet. Ich war innerhalb von 30 Sekunden so dermaßen
nass. Also vorm Losfahren waren wir schon nass tatsächlich.
Und dann hat's gehagelt.
Ja, dann hat's noch gehagelt.
Und dann war ich so, okay, Edna, willst du nicht, dass wir hier sind?
Ja, sie wollte nicht gemalt werden.
Sie wollte nicht abgebildet werden und sie war so, ey, scheucht euch runter jetzt hier von mir. Ich habe keinen Bock mehr. Und es war so krass, es war so kalt auf einmal und unsere Bremsen gequietscht und es war natürlich dann nur bergab, was irgendwie cool war, aber extrem kalt und dann sind wir so unter so einem kleinen Baum und ich so, scheiße, aber das nächste Refugio muss irgendwie kommen und ja, um die nächste Ecke war auch das nächste offene Refugio, was richtig geil war und dann sind angekommen, ich habe so gezittert, ich war so richtig doll unterkühlt und erstmal alles ausgezogen und Arkadi hat erstmal ein Cheffeuer angemacht.
Wir mussten alles durchtrocknen. Ja. An dieser Stelle möchte ich ein ganz riesengroßes Hoch und auf diese Refugios, und Julia hat mir das erklärt, das gibt's ja wohl immer und öfter in Bergregionen, diese ganzen Häuschen sind extra dafür da, damit Menschen überleben und nicht damit die dann eine gute Zeit haben tatsächlich, oder vielleicht erfüllt es beide Funktionen, aber die erste ist die wichtigere und in dem Moment habe ich das dann auch so gefühlt, weil wir konnten uns halt vor diesem, ja natürlich, als wir angekommen sind an dem Refugio, hat der Regen aufgehört, aber wir waren durchnässt und kalt und haben unsere Sachen da noch kurz getrocknet. Es war super. Ich finde diese Häuschen, diese Refugios genial. Das hat mir sehr gefallen, das habe ich sehr groß gefeiert und habe dann auch zu Jule gesagt, ich finde, das ist so eine richtig geile menschliche Sache. So, weil es ist kostenlos und es geht darum, Menschen was Gutes zu tun, ohne dabei davon zu profitieren auch.
Man darf einfach sein. Und das ist ja total, also wenn man sich mehr in urbanen Räumen aufhält, dann ist es ja immer schwieriger, einfach irgendwo zu sein, ohne etwas zu konsumieren, ohne irgendwie einen Eintritt zu bezahlen etc. Und das ist genau ein Konzept auf der anderen Seite. Es ist ein gemeinschaftliches Haus, was von allen genutzt und wird und auch gepflegt werden muss. Das ist ja mit Gemeinwohl immer so die Herausforderung. Und ich fand es irgendwie immer sehr einladend. In einem Refugio lag relativ viel Müll, was mich dann immer so total sauer macht, weil ich mir denke, hey, man kann hier umsonst sein. Es ist unser aller Aufgabe, dieses Refugio instand zu halten und so zu verlassen, wie wir es halt vorgefunden haben, beziehungsweise vielleicht sogar noch besser. Und es ist nicht schlimm, seine Feuchttücher in die Hosentasche zu stecken. Und selbst wenn da Kacke dran ist, na und?
Ja, dann hat man halt einen Beutel dabei. Und es waren Beutel dort. Ja. Also wir haben es ja am Ende, diesen Müll haben wir ja dann am Ende mitgenommen für die Schweine.
Ja, ja, und ich finde das immer so traurig, wenn Leute das nicht appreciaten. So. Ja. Weißt du?
Ja, ich fand es auch total. Also ich war dann auch erstmal so, das war auch gutes Wetter, als wir dann in diesem Refugio ankamen. Wir sprechen ja von dem, aus dem wir die letzte Aufnahme gemacht haben.
Ja.
Und Jule so, oh, voll schön, mein Traum geht in Erfüllung, wir können ja drinnen schlafen, weil das war so Wigwam, wie heißt es?
Nicht so. Also es war Tipi, so Jurten-Style
mit kaum Fenstern, super dunkel da drin. Und draußen war aber übelst schönes Wetter und geile Luft und ich war auch gar nicht so drinnen schlafen. Und dann hat mir dieser Müll dort, hat mir dann die letzte Lust daran geraubt. Aber wir haben es aufgeräumt und es dann doch noch gemütlich gemacht.
Ja.
Erzähl du mal weiter.
Ich habe gerade in unsere Notizen geguckt und habe das Ende des Tages noch gesehen als Notiz. Ja, ich wollte nur, man muss dazu sagen, wir hatten immer nur noch dieses 1 Liter Wasser, von dem wir uns den ganzen Tag ernährt haben und diesen Lupinen und eine Gurke. Und hatten dann irgendwie noch ein bisschen über 30 Kilometer bergab, was geil war.
Ja.
Auch dieser Weg, total geil. Also ich habe das alles auf Strava, wenn ihr mal da seid. Dieser Weg ist auf jeden Fall
man fährt
sehr,
dann in
sehr,
so einer serpentinartigen Straße, die teilweise auch einfach so mit Vulkangestein gepflastert ist, was ein bisschen rüttelig war, aber trotzdem genial durch so moosbewachsene Wälder und die Natur hat sich wieder
Also alle 100 Höhenmeter ändert sich da die Natur. Es ist wirklich krass. Wir haben alle Bäume, die ich kenne, habe ich gesehen, und auch darüber hinaus andere Bäume, die ich nicht kenne. Also die Vegetation ist einmalig. Ein Besuch selbst am Ätna unten ist total zu empfehlen. Und angekommen in der ersten Stadt nach Ätna war dann dieser Hunger und der Durst sehr groß. Wir haben erstmal ganz viele, also wir waren erstmal in der Bäckerei und haben uns so ein paar Schnittchen reingezogen und dann in einem Café. Da gab es erstmal irgendwie Süßkram und
ach,
Kaffee
das war's,
und so
ja.
weiter.
Und also so viel haben wir uns da nicht reingezogen, weil wir wussten, wir kommen ja bald unten an und dann gibt es richtig
dicke Pizza
und dann zusammengerollt und mit Nudeln umwickelt und was weiß ich, was wir uns da nicht alles schon vorgestellt haben.
Angekommen dann in der Stadt, wo wir dann nächtigten, hatten wir ein schönes, eine schöne Pension, haben erstmal geduscht, aufgeräumt, erstmal angekommen, erstmal klargekommen. Nach so einem Tag ist schon auch...
lügst du ja aber mit der schönen Pension und geduscht und aufgeräumt.
Hä?
Das war ja also super eng.
Ja, aber es war... Also
wir dachten, wir haben eine Badewanne und dann war diese Dusche von einem...
Stimmt, es hat ein bisschen...
30 mal 30 Zentimeter,
ja,
weil diese Kabine...
Stimmt, mein Arsch ist immer so an die Duschwand, wenn ich irgendwie in meine Füße...
Mir ist die Seife runtergefallen
ja,
und
genau.
ich konnte sie kaum aufheben.
Du hast recht, ich romantisiere diesen Moment.
Zumal da auch noch eine weitere Entwicklung im Gange ist.
Und ich trat auf den Balkon, um meine Sachen aufzuhängen, die ich ein bisschen durchgewirkt habe in dem kleinen Waschbecken und sagte zu Akadina, Mensch, ob wir hier noch was zu essen bekommen? Halb im Witz und halb ernst, weil ich hatte das Gefühl, es waren nicht so viele Leute auf der Straße und es war sehr still. Und Akadi hat gesagt, du, alles gar kein Problem.
Ich habe wirklich gedacht, dass es kein Problem ist, 20
du,
Uhr. Gerade erst 20
ja.
Uhr, mach doch die Sache
Italien,
erst auf.
Ja.
Aber das war so ein richtig kleines Dorf, wo die Bürgersteige hochgeklappt wurden, vor unseren Nasen. Das Café, in dem wir hätten etwas noch zu essen bekommen können, hat uns den Schlüssel rausgegeben und nach uns auch die Türen geschlossen. Und ja, zum Frühstück erst wieder eingeladen.
Ja, und dann standen wir da, bestellt und nicht aufgeholt, auf den Straßen von Mojo, Alicante oder wie es auch immer hieß. Und Akadi schritt in ein geschlossenes Restaurant und sagte, Mangiare?
Mangiare?
Und ein älterer Herr, der fließend Französisch und Italienisch sprach, war so, wollte uns unbedingt zu einem Restaurant geleiten. Er wollte uns begleiten. Er hat gesagt, wo das ist und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich komme mit.
Wartet, ich komme mit, ich begleite euch.
Er musste sein riesiges Tablettessen irgendwie erstmal irgendwo hinbringen, wo ich dachte,
genau,
so, Digga, gib
Tablett,
uns das doch einmal.
Er hat ein Tablettessen bekommen von, von diesem Lokal, was vor unserer Nase geschlossen hat oder wo wir ihn trafen.
Ja.
Aber meinte, ich muss es erstmal abpacken, aber dann bringe ich euch ins Restaurant, was hier jetzt nochmal 16 Minuten mit dem Fahrrad entfernt ist. Es geht auch bergauf und es ist irgendwie dunkel. Ihr braucht eine Taschenlampe, aber ich bringe euch hin.
Ja.
Ich bringe euch hin. Und wir so, nein, ist okay. Wir wollen auch einfach jetzt für uns sein.
Genau.
So, es ist super
dann,
nett
von dir.
Es
war sehr schwierig, ihn dann so loszu...
Also wir konnten ihn nur abwimmeln, weil er sein Tablettessen hochgebracht hat. Und wir dann so tschüss, tschüss, tschüss und so relativ schnell gegangen sind. Wahrscheinlich wäre es eine super Sache, uns da... von ihm hinbringen zu lassen, aber
wir waren nicht ready.
Wir waren nicht ready und das war auch einfach schwierig nach den ganzen letzten paar Tagen auf Ätna. Wir waren ausgelaugt, hungrig und wir wollten nicht in Französisch kommunizieren einfach.
Genau, wir sprachen wirklich gar nicht dieselbe Sprache. Ja, es blieb dann auch so ein bisschen dabei, ne?
Das blieb dabei, weil wir haben gesagt, okay, das alles, Jule meinte so, ja, ich hungere jetzt einfach, vergesse den Tag, in dem ich ins Bett gehe und morgen holen wir uns einfach was und das wird schon wieder alles klappen und mich hat so ein bisschen gewurmt, weil ich hatte sehr Hunger und dann dachte ich, ja gut, hat sie recht, uns wird schon nichts passieren. Wir essen mal nichts und gehen ins Bett. Im Bett angekommen haben wir noch so ein bisschen Videos geschnitten. Und ich verspürte schon so ein leichtes Jucken in den Kniekehlen. Ja, Juliane ist eingeschlafen. Ich konnte es irgendwie gar nicht. Und dann habe ich ein, zwei Stunden später angefangen, mit einer Taschenlampe mein Bett zu durchsuchen. Erfolglos. Aber mich hat es gejuckt an den Beinen. Und am nächsten Morgen wachen wir auf. Juliane wieder unberührt. Aber meine ganzen Beine, also man kann es wirklich nicht beschreiben.
Ja.
Das ist keine heile Stelle, komplett von Bettwanzen zerfressen.
Dim, dim,
dim. Dim, dim, dim. Aber da wir ja schon die Erfahrung hatten, machen wir in unseren Unterkünften unsere Klamottenbeutel gar nicht erst auf, lagern sie im extra Raum, beziehungsweise in diesem Fall auf dem Balkon und hoffen weiterhin, keine Eier von diesen Viechern mit nach Hause zu bringen.
Ja, ich bin jetzt beim zweiten Mal auch nicht mehr so Ich meine, du tust mir total leid, weil du wirklich leidest unter diesen Stichen.
Ja, ich habe irgendwie allergische Reaktionen und die jucken extrem. Ja, die sind mega rot-gelb angeschwollen am nächsten Tag.
Nicht mehr so Stress deswegen. Keine Ahnung.
Airbnb-Besitzer hat sich auch keinen Stress daraus gemacht. Ich wollte ihn auch nur informieren. Ich wollte nicht irgendwie sagen, hier gib Kohle oder irgendwas so, sondern hey, ich glaube, es gibt Bettwanzen bei dir im Zimmer und hier, guck dir meine Beine an. Und der war so, ja, aber vor dir waren ja so viele Leute da und kann gar nicht sein. Vielleicht hast du die ja angeschleppt. Und ich war so, naja, wir haben die letzten 5 Tage gar nicht irgendwo geschlafen, wo Bettwanzen überhaupt existieren. Und dann hat er noch irgendwie eine Passantin dazugeholt, die uns auf Englisch vermittelt hat oder versucht hat, das nochmal alles in beide Richtungen zu übersetzen. Dann haben wir uns mit einem falschen Lächeln beide die Hände gedrückt, während Juliane sich sowieso verdrückt hatte in dieser Situation, weil es ihr unangenehm war. Wie so.
Social Anxiety des Todes.
Ja, und dann sind wir aufgebrochen. Mhm. Vergessen vom Plan, uns irgendwie um unseren Gaskocher zu kümmern, weil wir kommen auf dem Campingplatz an heute Abend, da gibt's Essen und jetzt ist erstmal Abfahrt, geil.
Abfahrt.
Also nee, es war ja erstmal Auffahrt.
Erstmal war Auffahrt, weil nach dem Ätna war vor der nächsten Hügelkette, beziehungsweise eigentlich Berge waren schon. Und da habe ich Akadi noch gefragt, Akadi, möchtest du Gravel hochfahren oder möchtest du Straße hochfahren?
Ja, und die Optionen waren auf der Karte ersichtlich, dass man die Gravel-Route, falls es dir eben nicht gefällt, ab der Hälfte der Strecke einfach gegen die Straße eintauschen kann.
Und dann haben wir gesagt, komm, kleines Abenteuer, ist doch romantisch. Gravel.
War voll dumm. Eigentlich haben wir da schon seit Tagen darüber geredet, dass wir fertig sind und dass wir uns ausruhen wollen.
Ja, keine Ahnung. Wir waren, wie gesagt, sehr euphorisiert, dass wir den Ätna überlebt haben und dachten, komm, jetzt machen wir noch eine Gravel-Route den Berg hoch. Und eine Gravel-Route in Mecklenburg-Vorpommern, also nicht, dass ich nur in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie Fahrrad gefahren bin in meinem Leben, aber es ist was anderes, als wenn du in den Bergen Gravel fährst. Es ist einfach so. Jedenfalls fanden wir uns wieder im Flussbett.
Ja, in einem toten Flussbett, wo so ein 2 cm Bach durchfloss.
War Mittagshitze, es war so fucking heiß.
Wir haben mal wieder nichts draus gelernt aus den vorhergehenden Tagen.
Und dann am Horizont sehe ich eine Person, ich sage, guck mal.
Na, wir kamen ja auch erstmal nicht weiter. Man muss dazu sagen, wir schoben schon seit einer Weile, weil das halt Kiesel war, man konnte gar nicht durchfahren.
Wir sind schon ein bisschen gefahren, Akadi. Mach's nicht
anfangs
mehr.
Schon, aber dann war ja die Stelle.
Ja, und dann war es sehr, sehr feiner Kieselsand. Und da konnte man nicht so gut fahren, beziehungsweise musste dann schieben. Und dann am Horizont sehe ich eine Person. Ich war so, Digga, wer fährt denn da jetzt das Flussbett runter? Akadi, siehst du ihn auch? Ja, ich sehe ihn auch. So, dann
das ist keine Fata Morgana.
Rollt diese Person auf uns zu, straight aus den 90ern, wirklich. Er ist straight aus den 90ern gekommen. Seit den 90ern fährt er Mountainbike und er hat nie sein Mountainbike ausgewechselt. Das war so ein 26 Zoll MTB aus den 90ern. Er trug kein Helm. Das fand ich sehr bezeichnend. Und du hast irgendwas über die Sonne.
Ja, auf jeden Fall war auf seinem hinteren Reifen noch weniger Profil oder gar keiner als bei mir. Und der ist halt aber so Mountainbike gefahren. Seine Flasche war einfach irgendwie so eine alte Punica-Flasche, die schon total weiß war vom Benutzen. Yeah. Das Plastik war total abgeschürft und da drinnen war so ein Zentimeter Wasser drinne. Und seine Socken, das waren Sportsocken, die wahrscheinlich auch direkt aus den 90s waren, weil der Gummi, der stand schon so ab, wie bei solchen Narrenschuhen, weißt du? So, dass wenn das so ein Kringel außenrum um den Fuß bildet, aber halt nicht am Fuß dran ist, sondern so absteht.
So, und dann sagen wir Ciao zu ihm und er sagt Ciao und er sagt, also wir haben ihn nichts gefragt und er sagt, okay. Also wir haben dann so gesagt, no Italiano, Englisch. Und er war so ein bisschen, die sind immer so ein bisschen kurz angepisst, dass sie in Englisch sprechen müssen. Ja. Und dann war er so, okay, you have 2 options. Und wir so, alles klar, tell me the options. So, entweder ihr schiebt jetzt 4 Kilometer den Berg hoch, links, you can't ride it, it's very difficult. Oder hier,
it's impossible. Diesmal war eine klare Aussage, dass es unmöglich ist.
Oder ihr fahrt hier rechts den Hang hoch, besserer Weg ab zu den Mussolini Villages, wie er immer gesagt hat. Das sind so, das erzähle ich gleich nochmal. Und das haben wir aber auch schon gesehen, das sind so leerstehende kleine Dörfer. Und wie man so, okay, do you have water? Wir so,
ja,
yes?
Diesmal schon.
Okay, I go home, I drink water. Ja, hat er mir gesagt, ja, ja. It's way too warm. It's warm. Und dann ist er abgedampft. So, er hat, ja, ich habe noch auf seine Karte da geguckt, er hatte auch so eine richtig krasse Karte. Der Typ war am Operaten des Todes, wirklich. Er kannte sich
er
mega gut aus.
Er konnte da auch fahren. Also ja. Das habe ich gar nicht gerafft. Warum kann er fahren?
Mann, weil das ist...
Der fährt seit den 90ern schon durch.
So. Er ist
Das Wasser aufgefüllt in seiner Flasche und seitdem ist er unterwegs.
Seit den 90ern hat er auch das Profil da hinten nicht mehr verändert, Alter. Naja, wir haben uns dann fürs Schieben entschieden, weil wir wussten, okay, oben...
Wir haben noch lange hin und her überlegt.
Ja, ja, und so fuck. Und es war so fucking heiß, aber auch kein einziger Baum. Und dann war ich so, komm, wir schieben jetzt die 4 Kilometer da die Serpentinstraße hoch. Ich kenn's aus Marokko. Bennett hat mich schon mal auf den Donkey Trail geführt. Das war ein bisschen mehr als 4 Kilometer.
Das ist nicht mein erster Donkey Trail, Akani.
Und dann können wir halt oben Straße fahren. Und dann ist alles chillig. So. Das war so meine Entscheidungsgrundlage.
Ja, war alles andere als chillig. War super, ja, steil,
war super sandig, unsteinig,
super anstrengend. Ab und zu gab es mal einen Schatten.
Nein, ich habe auf dem Berg Durchfall bekommen.
Ja, genau. Weil, also dieser Ausruf, das ist nicht mein erster Donkey Trail, war, als ich zu Jule sagte, hey Jule, lass uns mal hier einen Apfel essen und genügend Pausen machen und im Schatten sein. Wir kennen es ja jetzt, Mittagssonne ist super anstrengend. Das ist nicht mein erster Donkey Trail.
Ja,
und dann düste sie vor. Ja,
ja,
es tut
ich
mir
hatte
leid.
Meine Regel, Mann, meine Güte.
Ja, ist gut. Ich habe dich ja auch dann gelassen. Ich habe dann in Ruhe meinen Apfel da im Schatten gegessen, habe dich bei der nächsten Kurve ein- und überholt.
Ja. Und dann war ich ein bisschen übermütig und musste ins Gebüsch ganz schnell dabei, oben angekommen.
Aber wir sind oben angekommen. Im Gebüsch alles Schlechte gelassen von dem Tag und sind dann endlich auf dieser Straße gelandet, die wir auch noch hochjuckeln mussten, und wieder war unser Wasser alle, weil Wasserquellen wieder nicht vorhanden, aber auf der Karte eine in Sicht.
Ja, und dann fuhren wir auf jeden, also wir, ich will nicht immer gleich anfangen, auf dem Weg nach oben fuhren wir dann an diesen Zitat Mussolini-Dörfern vorbei. Und ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Es sind 7 Dörfer in diesen Bergen, in denen wir unterwegs waren. Und die wurden 1950 gebaut. Das heißt, 5 Jahre nach dem Tod von Mussolini. Daher, ich weiß nicht, was der 90er-Jahre-Mountainbiker damit meinte. Aber das war während einer Agrarreform wurden diese Dörfer angelegt und gebaut für Bauern, die sich dort ansiedeln sollten. Es wurde per Losverfahren entschieden, wer da hinzog. Und nach der Losung stellte sich raus, dass eigentlich niemand da leben wollte. Die Häuser waren sehr klein, kein Strom, kein Wasser. Und sie hatten auch irgendwie so ein Problem mit Regenwasserabfluss. Habe ich nicht so ganz verstanden. Das heißt, in diese 7 Dörfer hat nie eine Menschenseele gewohnt oder sich länger aufgehalten.
Ja, irgendwie schade. Es gibt ja mehrere so eine Planstädte oder Plandörfer auf der Welt überall verteilt und irgendwie funktioniert es nicht. Warum nicht, denke ich mir, weil warum? Weil wenn es geplant ist, dann muss es doch die perfekte Infrastruktur sein. Das muss doch perfekt irgendwie für die Menschen gemacht sein. Vielleicht wollen die Menschen aber dort leben, wo sie schon leben, wo sie Kontakte haben, wo es natürlich gewachsen ist, so eine Stadt. Ne? Mhm. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht so richtig erklären.
Auf dem Gipfel angekommen, haben wir endlich die Wasserstelle gefunden. Und diese Wasserstelle war vor einer Zierwand, die dort von einem Mann gebaut wurde.
Der Mann hatte so krasse Augen.
Ja.
Wirklich. Da waren wirklich alle Farben drin. Wirklich alle Farben. Ja, und auch so schimmernd, also der war erleuchtet.
Er sprach Deutsch, etwas gebrochen.
Mit 3 Verben im Gepäck, aber der hat sich für alles verwenden
aber
können.
Aber mit diesen 3 Verben hat er uns 15 Minuten lang unterhalten. Wir haben ihm zugehört, es war sehr religiös. Ich musste so ein bisschen auch weghören, weil ich war wirklich sehr durstig und sehr angestrengt und war so, okay, alles klar, du bist hier oben auf den Gipfel dieses Berges und baust aus eigener Motivation so eine christliche Mauer auf mit so Marienfenstern. Okay, alles klar, gut.
Na, mich hat es sehr interessiert, weil ich, dass er das einfach so machen kann, mhm. das ist ja auch aus der Sicht eines Deutschen, sage ich jetzt mal, eine ganz interessante Sache. So, er baut da einfach eine Mauer hin. Mhm. Das, in Deutschland würde sowas gar nicht gehen, egal ob es schön ist oder ob es nützlich ist. Das geht einfach nicht. Und er macht das einfach, das ist sein Hobby, hat er gesagt, dafür kriegt er kein Geld. Und dann habe ich ein bisschen mehr ausgefragt und dann holte er zwei A4-Blätter aus seinem Auto und dann war da auf Deutsch halt auch Gebete aufgezeichnet und Karten und Grafiken dazu, wie das denn jetzt mit Himmel, Hölle und Zwischenwelt im Verhältnis steht. Denn dieser Mann mit den wunderschönen Augen hatte in den 90ern einen Propheten getroffen, der das dritte... Wahrscheinlich, der das dritte... Ey, das kann sein. Das kommt jetzt alles zusammen. Ja. Das war der Mountainbiker 100 Pro.
Weil der Mountainbiker hat ja auch... Weißt du, er war sehr strikt, er war so... Ihr habt mich nichts gefragt, aber ich gebe euch trotzdem die Option.
Ja, was ein Propheten.
Ja, er war so, er kam auch quasi aus der Prärie so raus, aus dem Nichts und...
Das war eine göttliche Erscheinung.
Oh, wow, ja, krass. Okay, erzähl weiter.
Naja, dann haben wir scheinbar den Propheten getroffen. Ja, es gab in den 90ern oder gibt immer noch, dieser Mann hat den Propheten getroffen, der das dritte Testament schreiben lassen hat, weil er war Analphabet, aber er konnte...
Dieser Prophet war Analphabet?
Ja, dieser Prophet. Okay. Und er hat halt so Gebete aufschreiben lassen und der war auch gestorben und war oben im Himmel und dann hat aber Gott gesagt, nee, du gehst wieder runter und predigst jetzt die Wahrheit. Es geht nämlich darum, dass gebetet werden muss. Mhm. Das müssen und sollen die Menschen machen, egal welche Religion, das ist total egal, es gibt nur einen Gott. Die Religionen denken sich die Menschen aus. Irgendwie fand ich das auch ganz charmant, aber man kam auch dann lange nicht aus diesem Gespräch raus und dazwischen und das.
Ich habe nebenbei meine Cleats nochmal festgestrahlt.
Ja, Jula hat operated währenddessen ab und zu mal so getan, mal so einen Blick in die Runde geworfen und sich neben mich gestellt. Naja, aber das verschuf mir Zeit, um dann irgendwie 1,5 Liter Wasser zu trinken in der Zeit und unsere Flaschen aufzufüllen.
Vorderrad aufgepumpt, weil ich wusste, wir schauen jetzt sehr lange bergab, da will ich doch mit mindestens 4 Bar glänzen. Und das dritte Testament und so weiter.
Ja, und dann fing er nochmal an, weil da in der Nähe irgendwie eine Straße gebaut wird.
Aber da habe ich ihn verloren.
Da also habe ich ihn auch verloren, das wusste ich nicht so, weil da hat er von irgendwelchen Zeichen gesprochen, dass er irgendwo ein Loch gebuddelt hat und dann ist mit dieses Loch Lawine. Am nächsten Tag eine Lawine drüber und eigentlich hätten die Arbeiter dort arbeiten müssen, aber irgendwie, Zeichen über Zeichen.
Warte mal, ganz kurz. Kennst du so Leute, die so, die so ein Referat führen? Und vielleicht verstehst du die Person nicht, weil sie nuschelt, weil sie die Sprache nicht so
gut spricht. Und man ist immer so kurz davor
und
zu
man
verstehen.
Ist, man ist immer kurz davor und man verliert aber auch ständig den Faden. Ja. Und ist so, hoffentlich kommt keine Rückfrage, weil dann müsste ich ja zugeben, dass ich gerade eigentlich gar nichts verstehe. Oh, das habe ich so oft in meinem Leben schon gehabt, weil ich auch nicht so gut höre und so weiter. Und ich bin immer so, fuck, hoffentlich kommt keine Rückfrage, hoffentlich kommt oder es kommt irgendwie so ein Moment, wo du sagst,
wiederholst die letzten 3 Wörter, und dann stellst du damit schon wieder eine weitere Frage.
Ja, und dann machst du auch damit wieder ein Tor auf, weil, oh, ich hasse es, ne? Deswegen, ich habe ja sehr viel Social Anxiety und ich weiß immer gar nicht, was ich machen muss. Deswegen muss ich nebenbei
einfach aushalten. Also bei mir war es so, ich habe es einfach ausgehalten und wie gesagt, mich in seinen Augen verloren. Ich habe noch nie solche Augen gesehen.
Ja,
und,
jetzt ist aber auch mal gut.
Ja, sorry, habe mich halt ein bisschen verloren und verliebt da.
Dann hat er gesagt, hey, ihr fahrt ja in die Richtung, also auf die andere Seite des Bergkamms und dann seid ihr vor dem Ionischen Meer. Das ist das Meer, wo diese ganzen weiteren... Vulkane aus dem Meer kommen, oh mein Gott, und das Meer wird viel wärmer sein auf der Seite und ich war so, oh mein Gott, das ist ja perfekt, also wir müssen los.
Ja, ja.
Und das war so mein Anker des Gesprächs zu sagen und tschüss.
Ja, und er war auch nicht beleidigt oder so und traurig, der hat uns verabschiedet, wir sollen alle seine 5 Kinder, die in Deutschland leben und arbeiten, grüßen, falls wir die sehen.
Ja.
Und auf Wiedersehen. Und dann sind wir noch ganz kurz den Berg hochgekrackelt und ab da war endlich die Abfahrt.
Ja.
Abfahrt über Abfahrt über Abfahrt und da vergisst man schnell, wie so solche Hochfahrten dann immer sind, finde ich.
Ich weiß nicht. Die Katzen haben uns ins Zelt gepisst.
Ja, haben uns ins Zelt gepisst, die Katzen. Ja, das haben wir jetzt gemerkt. Und was wir noch gemerkt haben, ist, dass das Ende unserer Geschichte nicht aufgezeichnet wurde. Deswegen geht's jetzt nochmal los. Ab wo, Juliane? Du weißt ja. Erzähl mal.
Du hast gesagt, die Abfahrt war toll.
Die Abfahrt war toll, ja. Aber die Abfahrt hatte einen krönenden, nicht so tollen Abschluss.
Wir kamen an in Milazzo. Auf dieser besagten Landzunge, die auch nochmal 100 Höhenmeter in sich hatten. Es ist sehr hügelig auf dieser Landzunge. Wir kamen an.
Wissen wir schon, dass wir vorher alles ergoogelt haben, ob es ein Restaurant gibt?
Ja, nee, das wussten wir noch nicht.
Das wussten wir noch nicht. Also, wir wissen jetzt, ab jetzt, dass wir vorher die Kräfte verloren haben. Und die Kräfte haben uns verlassen. Wir haben uns beraten, gehen wir zu einem anderen Camping oder nicht. Und dann haben wir uns erinnert, ja, wir gehen zu dem Camping, weil das ist ganz praktisch für unsere nächsten Vorhaben. Also müssen wir nochmal nachschauen. Juliane, war es wichtig, diesen Abend wirklich mal was zu essen. Also und uns beiden.
Das Internet sagte, es gibt ein Restaurant auf dem Camping.
Ja, perfekt. Also beim letzten Mal hatten wir super Erfahrungen damit gemacht.
Wir kamen an, wurden nett begrüßt, aber dann sagte sie Folgendes. The restaurants opens next week.
Oh,
und wir waren
fuck.
So. Dun,
what?
Dun, dun.
Aber es gibt doch hier Restaurants auf dieser Landzunge Halbinsel, oder? Ja,
ja.
Gibt es. 4 Kilometer entfernt, 4,5. Und gut. Fahren wir hin? Nein, wir fahren gar kein Fahrrad mehr. Auf gar keinen Fall.
Wir gehen zu Fuß. Und dann schritten wir also bei einer brütenden Nachtwärme in Badelatschen an diesen besagten Strand.
Man muss sagen, wir haben uns versucht, uns schick zu machen. Wir haben uns beide Hosen angezogen.
Ja, genau. Wir haben
aber unsere Hosen sehen aus wie Schlafanzughosen. Und auf dem Weg haben wir uns schon ausgemalt, mal wieder, was wir denn alles bestellen. Ich habe alle Getränke, die ich mir auf einer Karte vorstellen konnte, schon mal in Reihenfolge gebracht. Und erste, zweite, dritte Vorspeise haben wir uns ausgemalt und einander erzählt, was wir denn alles essen werden.
Und wir kamen an bei unserem herausgesuchten Restaurant und es sah extrem fancy aus.
Es sah echt schön aus. Es war super hell da, alles hat geglitzert. Der Mann im weißen Shirt und mit jeder perfekt gelegten grauen Locke hinter seine Ohren empfing uns, aber schon eher mit einem strengen Blick.
Ich ging schon eher rein, mit so einem
ja, abwertenden Blick. Ja, sind wir nicht diplomatisch. Er hat uns gesehen und hat von drinnen, während wir uns noch nicht getraut haben, reinzugehen, schon so, ja, man hat es ihm abgelesen. Eigentlich sollen wir da nicht rein, aber wir hatten Hunger und ich dachte, hey, wir sind auch einfach nur Menschen, bloß in schlechter Kleidung. Bin ich auf ihn zu und fragte, ob wir hier essen können. Ich musste auch erstmal fragen, also es war, als ob es nicht selbstverständlich wäre. Er wusste wirklich nicht, was wir von ihm wollen, wir zwei Penner.
Und dann hat er gesagt, no.
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 It's impossible, weil today is just with the reservation.
Yes. Und dann sind wir rausgeschlichen.
Ja, sind wir ganz traurig. Der hat uns so richtig rausgetrieben mit seiner Körpersprache. Er ist auf uns zugegangen und während ich noch fragte quasi,
Entschuldigung.
Und während ich noch fragte quasi, hat er uns schon so rausgeschoben, ohne uns zu berühren, aber es war merklich. Und dann haben wir die nächsten zwei Restaurants versucht zu besuchen, aber der eine war irgendwie nur von außen zu sehen und auf dem Hof hat er nicht mehr existiert, als wir das viereckige Gebäude umschritten haben. Den anderen, der hatte zu.
Aber wir haben noch zwei Getränke bekommen.
Ja, mit ganz viel Bitten, ganz viel Flehen. Und für ganz teuer Geld haben wir noch jeweils eine Cola und ein Corona-Bier bekommen. Während wir noch weitere Restaurants in der Nähe gesucht haben, die aber alle schon zu hatten. Selbst
oder halt einfach weit weg. Und wir waren halt schon so 5 Kilometer gewandert. Und es war
nachdem
für mich, also es war schon um 22 Uhr oder 22.30 Uhr, keine Ahnung. Und es war für mich unrealistisch, mit diesen Badelatschen noch irgendwo hinzukommen.
Ja, und vor allem dann zurückzulaufen.
Und dann zurückzulaufen, halt. Wie so.
Man bedenke, wir sind auch schon 70 oder 80 Kilometer gefahren mit einigen Höhenmetern.
Ich habe schon angefangen, so zu gucken, ob Bolt uns fahren kann. Oder
ja, ob es ein Taxi gibt. Das hätten wir echt in Kauf genommen.
Ja, wir hätten echt alles getan, um einfach eine Pizza zu fressen, ey.
Thank you.